die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Warum der Arbeitsmarkt gerade für junge Leute so hart ist.
Wie Trump die Demokratie in den USA zerlegt.
Der 10. Todestag von Alan Kurdi. Wie sprechen wir heute über Migration?
Und am Ende werfen wir natürlich noch einen Blick auf die Eurobasket. In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Meinung.
Ey.
Na?
Das Reindrehen war so cool.
Ja. Ich hoffe, es hat jemand gesehen.
Ich hoffe auch. Ey, voll schön, dass du wieder da bist. Ich bin ja überraschenderweise auch schon wieder da, weil leider Gottes ist Sissy immer noch krank. An der Stelle nochmal gute Besserung an dich, Sissy. Ich hoffe, du bist bald wieder zurück.
Ja, sehr, sehr gute Besserung dir. Juri, was war bei dir die Woche? Du warst gesund?
Ich war zum Glück gesund, aber ich hatte meinen privilegierten Großstädter-Breakdown. Ich wollte einfach entspannt einen Lime-Scooter nehmen, nach Hause fahren und dann steht da plötzlich Zahlung abgelehnt. Ich hatte kurz einen halben Herzinfarkt und dachte, fuck, mein Konto ist schon wieder im Minus. Bis ich dann im Team-Meeting gerafft habe. Ich war nicht der Einzige, der gestruggelt hat. Nope, PayPal war einfach down. Es war wohl eine technische Störung, die dafür gesorgt hat, dass das Geld nicht von den Bankkonten abgebucht werden konnte.
PayPal, was geht?
Sure. Also PayPal hat wohl ein Update gemacht, bei dem es einen Fehler gab. Dadurch wurden dann ganz viele Lastschriften überprüft und an die Banken weitergeleitet. Und deren Sicherheitssysteme waren dann offenbar so, sieht sketchy aus, das wird abgelehnt. Und deshalb konnte das Geld nicht eingezogen werden. PayPal-Kunden wurde dann gemeldet, dass ihr Bankkonto nicht gedeckt sei. Das ist dann schnell aufgefallen und PayPal hat einem mitgeteilt, ihr PayPal-Guthaben wurde korrigiert. Die Minuslastschriften sollen bis zum heutigen Freitag dann abgewickelt werden. Ah, genug von mir. Was ging bei dir die Woche?
Mich hat diese Woche Markus Söder ein bisschen mehr beschäftigt, als so normal ist. Er postet ja schon seit längerem Bilder von sich beim Döneressen. Mhm. Wir haben, glaube ich, alle gesehen oder zumindest von gehört. Und letzte Woche hat er dann sogar seine eigene Dönermarke rausgebracht, den Söder Kebab. Das hinterlässt bei mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen so ein stranges Gefühl. So den Döner, das Food der deutsch-türkischen Community hier. Boah. Zur eigenen Brand zu machen als ein Markus Söder. Aber es hört sich natürlich auch besser an als Söderwurst oder sowas. Deswegen ahne ich natürlich, wo der Gedanke herkommt. Aber naja, kommt natürlich alles nicht an Merkels Iconic Dönerbild ran. Haben wir euch natürlich eingeblendet, weil es ein Videopodcast ist.
Die Kurzmeldungen der Woche.
In der portugiesischen Hauptstadt Lisboa sind bei einem Bahnunglück mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Am Donnerstagabend ist die bei Touristen beliebte Stadtseilbahn Elevador da Gloria entgleist und umgekippt. Neben den Toten gibt es auch 21 Verletzte. Mindestens 9 davon sind laut Polizei noch in einem kritischen Zustand. So der Stand bei unserer Aufzeichnung. Unter den Opfern sollen sich auch Touristen, darunter ein Deutscher, befinden. Noch ist unklar, warum die Bahn entgleist ist, die Kriminalpolizei ermittelt.
Die USA haben in der Karibik ein Boot aus Venezuela angegriffen und zerstört. Laut Donald Trump wurden dabei 11 Menschen getötet. Das Schiff sei laut Trump von Terroristen betrieben worden und mit Drogen beladen gewesen. Unabhängige Bestätigung für diese Angaben gibt es nicht. Weitere Hintergründe dieses Angriffs sind noch unklar, aber damit spitzt sich der Konflikt zwischen den USA und Venezuela weiter zu. Die USA hatten in der vergangenen Woche mehrere Kriegsschiffe in die Karibik verlegt.
Bei einer großen Militärparade in China sind diese Woche viele Regierungschefs zusammengekommen. Unter anderem Chinas Präsident Xi Jinping, Russlands Regierungschef Wladimir Putin und Nordkoreas Kim Jong-un. Also ein ziemliches Schaulaufen der Autokraten. Beobachter werten das so, dass sie damit Geschlossenheit gegen den Westen demonstrieren. Xi Jinping sagte bei der Parade, die Welt stehe heute vor der Wahl zwischen Krieg und Frieden. Und China stünde auf der richtigen Seite der Geschichte. Zuvor hatte Putin und Xi Jinping bei einem Treffen über die Zusammenarbeit zwischen Russland und China gesprochen und mehr als 20 Kooperationsabkommen unterschrieben.
Forscher aus Würzburg haben eine neue Art der Zelltherapie entwickelt, mit der nicht nur Blutkrebs, sondern auch solide Tumore wie Brust- oder Eierstockkrebs behandelt werden können. Bei der CAR-T-Zelltherapie werden körpereigene Abwehrzellen so umgebaut, dass sie Krebszellen gezielt finden und zerstören. Diese Therapieform gilt seit einigen Jahren als eine der wirksamsten Behandlungsformen gegen Krebs. Bisher aber nur bei sogenannten hämatomischen Tumoren, also solchen, die im Blut, im Knochenmark oder an den Lymphknoten entstehen.
Mann, es ist so schwer geworden, einen Job zu finden.
Wisst ihr, was 2025 schlimmer ist als Date-Jobsuche?
Und der hat mich verarscht, dass ich dachte, mit einem Bachelor kann ich ins Berufsleben einsteigen.
Was ist bitte auf dem Arbeitsmarkt los?
Was ihr da gehört habt, war der kollektive Crashout junger Menschen auf den Socials aufgrund des Arbeitsmarkts. Aber ist dieser Arbeitsmarkt zurzeit wirklich so hart? Spoiler, einiges spricht dafür. Für den Monat August hat die Bundesagentur für Arbeit diese Woche gemeldet, dass über 3 Millionen Menschen in Deutschland gerade arbeitslos sind. So viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und gleichzeitig gibt es auch immer weniger offene Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Rund 613.000 waren der Arbeitsagentur im August gemeldet. Vor 3 Jahren waren es noch rund 850.000. Und während in manchen Branchen immer mehr gesucht wird, gibt es in anderen immer weniger Jobs für mehr Leute, die einen suchen. Und ja, das kommt auch bei uns jungen Menschen ziemlich doll an. ExpertInnen sagen nämlich, dass BerufsanfängerInnen das besonders trifft, wenn Unternehmen phasenweise weniger einstellen. Einfach, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben und sich für Unternehmen erstmal beweisen müssen. Hinzu kommt, dass die Stellen für Azubis oder AbsolventInnen gerade halt auch Mangelware sind. Und auch bei Ausbildungen gibt es immer mehr BewerberInnen für immer weniger Stellen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä? Ich dachte, Betriebe suchen immer händeringend nach Azubis, dann spitzt jetzt mal die Ohren. Wenn man sich die einfachen Zahlen der Arbeitsagentur anschaut, dann sind es zwar immer noch mehr Ausbildungsplätze als junge Menschen, die einen suchen, aber nicht alle Stellen und nicht alle BewerberInnen werden gemeldet. Wenn man das mal einrechnet, dann kommt die Arbeitsagentur zum Schluss, es gibt zu wenig Ausbildungsstellen für alle BewerberInnen und nicht jeder findet eine. Aber nicht nur Menschen in Ausbildungsberufen sind betroffen. Nach einem Studium einen Job finden ist alles andere als easy. Die Statistik zeigt zwar noch, Bildung schützt am besten vor Arbeitslosigkeit, aber besonders AkademikerInnen merken gerade, dass der Arbeitsmarkt für sie immer angespannter wird. Für Leute mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss gibt es zurzeit sogar am wenigsten offene Stellen. Ja, das klingt immer ziemlich theoretisch, wenn man über Arbeitslosigkeit spricht. Wir sprechen jetzt mal mit einer Betroffenen, Sarah Sisi, oder wie sie sich selbst nennt.
Ich bin Deutschlands 40. Arbeitslose.
Sarah berichtet ziemlich offen über ihre Struggles mit dem Arbeitsmarkt und judge da zum Beispiel für ihre Follower-Stellenangebote.
Diese Stellenausschreibung von der Agentur für Arbeit werden wir heute zusammen judgen.
Wir haben sie dann per Sprachnachricht gefragt, was das denn so ist, was sie so judged.
Hello. Was mich an vielen Stellenausschreibungen wirklich stört, ist, dass halt die Anforderungen oft total überzogen sind. Also meistens wird dann so eine klassische eierlegende Wollmilchsau gesucht. Gerade in so Marketingjobs, wo man dann irgendwie gleichzeitig PR, Social Media, Cutter und Content Creator irgendwie sein soll oder so, jetzt nur als Beispiel. Da steht dann meistens eine halbe Seite voller Skills, die man am besten alle schon seit 10 Jahren perfekt beherrscht haben soll. Und dafür wird halt im Gegenzug ein Gehalt geboten, das halt nicht konkurrenzfähig ist, nicht branchenüblich ist und zum Leben einfach viel zu wenig ist. Was dann oft auch darin resultiert, dass man halt irgendwie in so einem Burnout-Job landet. Und ich kenne viele in meinem Umfeld, die das Gleiche berichten. Und genau, wenn ich mich jetzt auf die Jobsuche begebe und halt nach Stellenausschreibung gucke, dann ist es leider ganz oft so, gerade in so einem Agenturumfeld, dass halt die Stellenausschreibungen einfach wirklich sehr, sehr umfangreich sind und im Gegenzug einfach nicht so viel geboten wird. Die Bewerbungsprozesse sind auch manchmal so kompliziert und super, super langwierig. Also ich habe jetzt oft auch erlebt, dass es meistens sind ja so 3 Stufen, ganz normal, die gehören nur dazu und manchmal sind es dann auch 5 bis 6 zum Beispiel und die sind dann so langwierig, dass man sich halt schon fragt, ob man da überhaupt als Mensch gesehen wird oder nur als irgendeine Nummer im System, die dann da halt irgendwie performen muss.
Okay, naja, aber ist das eine Beschwerde auf hohem Niveau? Nicht jeder ist Fan von Sarahs Content. Es gibt auch Leute, die ihre Einstellung ziemlich kritisieren. Was ihr vorgeworfen wird und was Sarah zu denen sagt, das hört ihr hier.
Manche sagen, dass es dreist sei oder dass ich den Sozialstaat ausnutzen würde. Ich kann verstehen, dass es so wirkt, wenn man nur ein paar Clips sieht. Sie sind ja auch sehr polarisierend und eigentlich eher humorvoll gedacht. Für mich ist das Wichtigste, ehrlich über meine Situation zu sprechen, sie zu enttabuisieren und den Menschen auch zu signalisieren, hey, eine Arbeitslosigkeit kann wirklich jeder Person passieren und jeder Mensch kann gekündigt werden und kein Mensch ist in seinem Job unersetzbar. Meine Situation betrifft ja nicht nur mich, sondern ganz viele andere Menschen auch. Wir haben ja jetzt neulich die Zahlen gesehen. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem neuen Hoch sozusagen und genau, da möchte ich einfach irgendwie so eine Community erstellen, dass die Leute sich auch gesehen fühlen und wissen, okay, ich bin jetzt kein Alien, nur weil ich gerade keine Arbeit habe. Zudem ist es ja auch so, dass ich noch nie arbeitslos war. Ich habe immer mein ganzes Leben lang durchgearbeitet, eigentlich seit ich 14, 15 bin. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, ich bin auch Akademikerin. Ja, das kann einfach wirklich jeden treffen und man muss sich auch wirklich da vor Augen führen, dass Menschen ja auch in diese Sozialleistung einzahlen. Sprich, ich beziehe ja Arbeitslosengeld 1 und das steht mir dann in dem Fall auch zu, wenn ich mal gekündigt werde in meinem Leben. Also nutze ich den Sozialstaat in dem Fall nicht aus. Demnach habe ich natürlich auch keine Schuldgefühle, weil ich weiß, ich suche wirklich Arbeit, aber ich will auch nicht irgendeinen Job annehmen unter schlechten Bedingungen, nur damit ich nach außen ich vielleicht besser aussehe und damit es besser ankommt, dass ich nicht mehr sagen muss, okay, ich bin gerade arbeitslos, ich kann nichts für meine Situation, ich bin da irgendwie reingekommen und ich versuche auch mit allen Kräften da wieder rauszukommen und möchte eben mit meinem Content einfach darüber aufklären.
Viele haben ja ziemliche Vorurteile, was Arbeitslose angeht. Also, dass sie faul oder dumm sein oder irgendwie sowas. Sarah spricht sich in ihrem Content gegen dieses Bild aus. Wir haben sie abschließend gefragt, wie Arbeitslosigkeit denn für sie persönlich aussieht.
Für mich sieht Arbeitslosigkeit ganz anders aus als dieses Klischee. Und genau das war meine Motivation, auch mit diesem Content zu starten. Das bedeutet, also es sieht wirklich ganz anders aus, als viele es vielleicht denken. Es heißt nicht, dass man den ganzen Tag irgendwie auf der Couch sitzt, liegt und nichts macht und Chips isst und ein Bier trinkt. Es heißt, dass man viel organisiert im Hintergrund, viele Bewerbungen schreibt, viele Absagen kassiert. Das macht auch was mit einem tatsächlich. Und ständig diesen Druck im Nacken hat. Man zählt quasi nur noch die Monate runter, die man noch hat von seinem Arbeitslosengeld und denkt sich so, oh, jetzt habe ich irgendwie nur noch 5 Monate Zeit, einen Job zu finden. Also es ist ein enormer Druck im Privaten und die Belastung der Bewerbungsprozesse ist natürlich auch da. Also das sind ja teilweise sehr umfangreiche Bewerbungsprozesse, wie bereits erwähnt, wo man dann irgendwie vielleicht auch eine Case Study machen muss oder ein Assessment Center, wo man vielleicht wohin geht, um jemanden kennenzulernen und so weiter. Da macht man sich natürlich auch mal Hoffnung und denkt, okay, das könnte irgendwie was werden oder ne, dann macht man sich halt, wie gesagt, Hoffnung und dann kriegt man doch eine Absage. Also das ist wirklich sehr viel Mentales auch, wo man halt auch dann daran arbeiten muss. Also es ist eine Mischung aus Unsicherheit, finanziellen Sorgen, aber auch der Hoffnung, dass man was findet, was dann auch für einen passt. Und ich finde es an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, dass Arbeitslosigkeit kein persönliches Versagen ist, sondern etwas, das jede und jeden wirklich treffen kann.
Erstmal vielen Dank an Sarah für deine Perspektive. Ich kann mir voll gut vorstellen, was so eine Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit mental mit einem macht. Und womit Sarah ja auch voll recht hat, es kann ja wirklich jede und jeden treffen. Und ich glaube auch, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Arbeitslosigkeit immer weiter wächst, muss man einfach das Gesamtbild sehen. Deutschland geht es wirtschaftlich im Moment einfach nicht so gut. Und das merkt man sofort auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit steigt jetzt seit 3 Jahren. Vor allem in der Industrie, Handwerk und Produktion läuft es nicht rund, weil gerade da einfach nicht mehr so viele Aufträge reinkommen.
Ich check halt vor dem Hintergrund natürlich voll, warum viele das Gefühl haben, ihre Abschlüsse seien nichts wert. Aber Tatsache ist, je höher der Bildungsabschluss, desto unwahrscheinlicher ist es, arbeitslos zu werden. Laut der Bundesagentur für Arbeit haben 3/4 der arbeitslosen Personen unter 25 gar keinen Abschluss. Bildung wirkt also wie ein Schutzfaktor für die einen, der dann aber die Ungleichheit zu den Menschen mit geringerer formaler Bildung verstärkt. Wer früh aussteigt, dafür gibt es ja wirklich richtig viele Gründe, hat es extrem schwer wieder reinzukommen. Deshalb ist es gerade so wichtig, dass man sie auch auffangen kann. Vor allem, weil der Arbeitsmarkt so stark zwischen Menschen mit oder ohne Berufs- oder Studienabschluss unterscheidet.
Trotzdem ist halt auch ein Abschluss keine Garantie dafür, einen guten Job zu finden. Ich habe mal beim Statistischen Bundesamt geguckt. Zwar verdienen Menschen mit einem Hochschulabschluss oder einer höheren beruflichen Qualifikation wie Meister oder Techniker im Durchschnitt mehr, aber es kommt auch krass auf den Job und die Branche an. Wie dringend da Leute gebraucht werden und was man verdienen kann. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht regelmäßig Übersichten, wo Arbeitskräfte gesucht werden. So lässt sich das ein bisschen besser nachvollziehen. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes.
Warte mal, ist Donald Trump verstorben?
Genau das haben sich diese Woche richtig viele Menschen weltweit gefragt. Grund: die Socials. Der Hashtag Trump is dead ist getrendet, weil er ein paar Tage nicht im White House gesichtet wurde und davor schon so einen blauen Fleck hier auf der Hand hatte. Ja, für manche ist es ein tödliches Indiz. Und dann kam noch der Pentagon Pizza Index dazu. Der besagt, je mehr Pizza im Pentagon bestellt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein sogenanntes High-Level-Event von nationaler oder internationaler Wichtigkeit eingetreten ist. Der Gedanke dahinter, bei solch wichtigen Events haben die MitarbeiterInnen im Pentagon so viel zu arbeiten, sodass sie sich Essen ins Office bestellen müssen, um eine lange Nacht durchzuschuften. Und als die Gerüchte um Trumps Zustand dann so hochgekocht sind, gab es im Verteidigungsministerium anscheinend eine Pizzaparty oder sowas, weil der Pentagon Pizza Index auf 800% angestiegen ist. Und ja, dann hat das Internet getan, was das Internet so tut.
Trump is dead.
O Donald Trump morreu.
Trump is dead.
El presidente Trump muerto.
Trump dead.
Das ging sogar so weit, dass sich Trump höchstpersönlich dazu äußern musste.
Well, it's fake news. It's so fake. That's why the media has so little credibility.
Okay, ihr habt's gehört. Trump lebt. Aber genau solche Fälle sind ja tatsächlich ein ziemlich guter Anlass dazu, eine Sekunde einzuschieben, wie wichtig kritisches Hinterfragen von Content auf den Socials ist. Klingt das plausibel? Findet man das auch bei einer seriösen Nachrichtenredaktion so? Basiert diese Nachrichtenquelle auf Fakten oder auf Pizza? Allerdings ging es diese Woche im Pentagon nicht nur um Pizza. Es ging auch um die Frage, ob Trump die Nationalgarde jetzt noch nach Chicago schickt. Folgendes ist passiert. Am Dienstag hat Trump einen Post auf Truth Social abgesetzt, der fast wie eine Drohung klingt. Er beschwert sich über die Kriminalität in Chicago und sagt über den Gouverneur von Illinois, he better straighten it out fast or we're coming. Also auf Deutsch, er solle das besser schnell klären, sonst kommen wir. Beobachter in den USA glauben schon länger, dass Chicago nach Los Angeles und Washington, wir erinnern uns, jetzt die nächste Stadt sein könnte, in der die US-Regierung hart eingreift. Und ähnlich wie Los Angeles ist auch Chicago eine Stadt mit traditionell ziemlich viel Zuwanderung. Und der demokratische Bürgermeister der Stadt, Brandon Johnson, bereitet Chicago schon darauf vor, sich zu wehren.
Still, we take these threats seriously and we find ourselves in a position where we must take immediate drastic action to protect our people from federal overreach.
Ja, er spricht von drastischen Maßnahmen, um Chicago zu schützen. Eine davon wurde am Wochenende eingeleitet. Brandon Johnson hat eine Verordnung unterschrieben, die sagt, die Polizei darf bei Patrouillen oder Einwanderungsfragen nicht mit dem Militär zusammenarbeiten. Und die Stadtverwaltung wurde angewiesen, Chicagos EinwohnerInnen vor Eingriffen der Bundesregierung zu schützen. Auch Tausende von Chicagos BürgerInnen haben diese Woche gegen den Einsatz der Nationalgarde protestiert. Wenn man Vizepräsident J.D. Vance Glauben schenkt, dann gäbe es aktuell zwar keine unmittelbaren Pläne, die Nationalgarde nach Chicago zu schicken. Für Trump steht nur fest, ich zitiere, we're going in. Und seine Regierung prüfe derweil, ob sie auch an anderen Orten wie New Orleans Truppen reinschicken könnten. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. In den USA wappnet sich gerade die Stadt Chicago dagegen, dass der eigene Präsident die Nationalgarde dahin schickt. Das würde im Extremfall heißen, Stadtverwaltung und Polizei gegen die Nationalgarde. Manche BeobachterInnen machen sich deshalb sogar Sorgen, ob die USA in eine Autokratie abdriften könnte. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns in den nächsten Wochen ein bisschen genauer beschäftigen können. Wenn ihr Fragen dazu habt, lasst uns doch gerne ein paar Kommentare da. All das, inklusive Trumps Sympathien für autoritäre Führer wie Putin, ist natürlich irgendwie besorgniserregend. Viele, die nur von außen auf die USA schauen, sind davon regelrecht schockiert. Gleichzeitig finde ich es super wichtig zu betonen, die amerikanischen Institutionen haben in vielen Momenten richtig standgehalten. Gerichte, Bundesstaaten, Medien und der Kongress, die haben immer wieder Grenzen gesetzt. Und ganz ehrlich, allein wie Chicago sich jetzt gerade vorbereitet auf die Nationalgarde, da steckt so viel hinter. Gerade die juristische und die föderale Ebene, die hat schon gezeigt, das Prinzip der Checks and Balances, also dieses System, in dem Exekutive, Legislative und Judikative sich gegenseitig kontrollieren, um Machtmissbrauch zu verhindern, die funktioniert.
Es gibt ein ganz schlimmes Bild, das vor genau 10 Jahren um die Welt gegangen ist. Und ihr habt es wahrscheinlich damals auch gesehen. Ein Kleinkind in blauer Hose und rotem T-Shirt liegt regungslos auf dem Sand. Das Wasser fast direkt in seinem Gesicht. Es zeigt den 3-jährigen Alan Kurdi, der auf der Flucht über das Mittelmeer ertrunken ist. Dieses Bild hat mich damals und ich denke auch viele andere sehr bewegt. Und es steht sinnbildlich für eine Zeit, in der Flucht und Migration noch ganz anders diskutiert wurde als heute. Alan Kurdis Leiche wurde am 2. September 2015 an der türkischen Küste angeschwemmt. Davon hat die türkische Journalistin Nilüfer Demir das Foto gemacht, das danach schlagartig berühmt wurde. Das Bild hat sich innerhalb kürzester Zeit um die ganze Welt verbreitet und landete laut dem Forschungsverbund Visual Social Media Lab innerhalb von 12 Stunden auf den Bildschirmen von fast 20 Millionen Menschen. Und es hat etwas angestoßen und eine Welle der Empathie ausgelöst.
Es kämpfen sich die Menschen
die Flüchtlinge unter schwierigsten Umständen von Ungarn nach Deutschland auch heute wieder. Und die Rollen scheinen dabei ganz klar verteilt. Hier die guten Deutschen hilfsbereit wie nie. Da die bösen Ungarn, die mit Stacheldraht und Pfefferspray gegen die Menschen vorgehen wollen.
Und wenn Sie für Flüchtlinge spenden möchten, können Sie dies tun unter Stichwort ARD.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
All diese Berichte sind vor ziemlich genau 10 Jahren gelaufen, zwischen dem 3. und dem 8. September 2015. In diesem Jahr, also 2015, haben Medien auf einmal viel mehr über Flucht berichtet. Das zeigen Erhebungen, wie zum Beispiel eine Studie im Auftrag der Stiftung Mercator, die meisten auch eher positiv, wie die Untersuchungen auch weiter zeigen. Wenn man diese Ausschnitte heute sieht, kommt einem das vielleicht fremd vor, denn in den Jahren danach ist die Stimmung vermeintlich gekippt. WissenschaftlerInnen, die Medien untersuchen, stellen fest, der Ton hat sich verändert. In Berichten ging es immer mehr um Flüchtlingskriminalität, Terrorismus, um Flüchtlinge als Sicherheitsrisiko. Und so sind wir dann hier gelandet.
Unser Thema heute, die illegale Migration. Wir schauen auf die Folgen unserer Asylpolitik. Behörden sind überfordert, immer mehr Städte und Gemeinden am Limit. Und es passieren Verbrechen.
Friedrich Merz hat vorgeschlagen, dass Straftätern, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden kann. Ist das nur Wahlkampfgetöse oder ernst gemeint?
Nach Jahrzehnten der Verhandlungen, Blockaden und des Stillstandes war es im Frühjahr 2024 soweit. Die EU reformiert das gemeinsame europäische Asylsystem.
Also von einer kollektiven Welle des Mitgefühls zum Begriff Flüchtlingswelle. Die Frage, ob und wie sich die Art, wie wir über Flucht und Migration sprechen, in den letzten Jahren verändert hat, das haben wir Tanjew Schulz gefragt. Er hat lange als Journalist gearbeitet und heute eine Professur am journalistischen Seminar der Johannes Gutenberg Universität Mainz und erforscht Medien und wie sie auf Menschen wirken. Er sagt:
Hallo Paula, hallo Juri. Ja, die Art, wie wir über Migration, über Flucht sprechen, hat sich verändert in der Gesellschaft. Es ist viel aggressiver geworden, viel härter, weniger mitfühlend, was die Beweggründe vielleicht angeht, zu flüchten, seine Heimat zu verlassen, auf die einzelnen Schicksale zu schauen. Es gab ja im Jahr 2015 diesen Begriff der Willkommenskultur. Von so etwas ist gar keine Rede mehr. Es wird eher als Last wahrgenommen. Es wird so diskutiert in der Politik, auch in den Medien, was für Probleme gibt es. Das ist viel stärker in den Vordergrund gerückt und wird aber auch vor allen Dingen angeheizt, nicht zuletzt von Akteuren wie der AfD, die eben auch mit ja teilweise Hetze gegen Migranten ihr politisches Geschäft bestreitet.
Und noch eine Sache wollten wir von ihm wissen. In der Berichterstattung über Migration taucht immer wieder auch das Thema Kriminalität auf. Tanjew hat an einer Studie mit dem Titel Herkunftsnennung von TäterInnen und Verdächtigen in der Verbrechensberichterstattung mitgearbeitet und stellt darin fest, immer öfter wurde im Laufe der Jahre die Herkunft von Tatverdächtigen genannt. Wir haben ihn dazu befragt. Wie erklärte sich diese Entwicklung und welchen Einfluss hat sie auf das Bild von Migrantinnen in der Öffentlichkeit?
Ja, tatsächlich zeigen Studien, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Medien dazu übergegangen sind, die nationale oder ethnische Herkunft von Tatverdächtigen zu nennen. Das heißt zu sagen, wo wurde ein Tatverdächtiger geboren, aus welchem Land stammt er oder seine Familie. Also dann heißt es, ein Syrer, ein Afghane hat mutmaßlich dies und das getan. Das kann das Bild von ganzen Gruppen verändern in Richtung Vorurteilen, die dann bestätigt oder überhaupt erst erzeugt werden. Und das halte ich für problematisch, hat sich aber ergeben, weil viele Medien den Eindruck haben, offenbar, das wird von ihnen verlangt, sonst heißt es, das sei eine Tabuisierung oder Zensur gar. Da haben rechtspopulistische und rechtsradikale Kräfte es geschafft, etwas zu verändern und dieses Thema Kriminalität und die Frage der Herkunft miteinander zu verbinden. Das, finde ich, könnte man hinterfragen, wird aber immer weniger gemacht.
Das hat seiner Einschätzung nach auch durchaus eine politische Dimension. Und ja, wenn wir zurückschauen, das Thema Migration hat den vergangenen Wahlkampf stark geprägt und polarisiert. Und das ist sicher auch ein Medienthema. Welche ethischen Herausforderungen entstehen für Journalistinnen, wenn ein Thema so emotional aufgeladen ist? Und wie können sie die Debatte zugleich auffangen, abwägen, begleiten und sachlich informieren? Dazu Tanjews Einschätzung.
Ja, die Verantwortung der Medien, des Journalismus ist groß bei dem Thema Migration, das ja zu vielen Debatten führt und so aufgeheizt diskutiert wird, dass es da sachlich zugeht. Deswegen muss man da auch Emotionen einerseits rausnehmen, finde ich, und versachlichen, indem man wirklich auch differenziert etwa zu Kriminalität oder zu anderen Themen berichtet, Probleme jetzt nicht leugnet oder abstreitet, die es vielleicht gibt, aber eben aufpasst, dass die ordentlich eingeordnet werden und differenziert dargestellt werden und dass es nicht zu so gruppenvorteilsbeladenen Bildern kommt, sondern dann auch wirklich immer noch die einzelnen Menschen gesehen werden. Und das bedeutet auf der anderen Seite, finde ich, dass man auch aufpassen muss, dass die, um die es geht, auch gehört werden, dass auch wirklich Migranten, wie man sagt, ja zu Wort kommen, dass nicht nur über ihre Köpfe hinweg geredet wird, dass auch deren Perspektive eingenommen wird und dass sie aber eben auch nicht nur als Migranten wahrgenommen werden, sondern als Individuen, als Menschen, die auch ganz unterschiedlich sind und eine große Vielfalt hier mitgebracht haben. Und darauf sollte, glaube ich, die Berichterstattung achten, anstatt so in ganz einfachen Gruppenschemata zu berichten.
Hey, ich finde es super interessant, was Tanjev gerade gesagt hat. Ich habe mich da tatsächlich an ein Seminar während meines POVI-Studiums zurückerinnern müssen. Shoutout an meinen damaligen Prof. Igmar Hagemann. Da haben wir über Gramsci und Foucault gesprochen. Also die Idee, dass Sprache und Diskurse Macht ausüben, weil sie bestimmen, was sagbar ist und was nicht. Und genau das sehe ich hier. Bestimmte Akteure sagen heute systematisch Dinge, die früher unsagbar waren. Dadurch verschieben sich die Grenzen des Sagbaren und Positionen, die noch vor ein paar Jahren als extrem galten, wirken inzwischen fast normal. Genau so verändert Sprache die Berichterstattung und den Diskurs über Flucht und Migration. Und das hat dann eben nicht nur Auswirkungen darauf, wie wir alle darüber denken und sprechen, sondern auch darauf, welche politischen Entscheidungen am Ende getroffen werden.
Die Woche nach Redaktionsschluss. Die sogenannte Koalition der Willigen hat sich in Paris auf einen groben Rahmen für Sicherheitsgarantien für die Ukraine geeinigt. Die Staats- und Regierungschefs von 26 Ländern, darunter Macron, Zelensky und Merz, erklärten sich bereit, Truppen zur Friedenssicherung zu stationieren. Zur Abschreckung gegen weitere russische Aggressionen nach einem möglichen Waffenstillstand. In Kampfhandlungen eingreifen soll diese Reassurance Force jedoch nicht. Eine Zusage der USA liegt bislang noch nicht vor. Auch nach den Beratungen in Paris ist unklar, wie ein Ende des russischen Angriffskrieges erreicht werden kann. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich in der Slowakei eine historische Pleite geleistet. Das Team unterlag in Bratislava mit 0:2 und verlor damit zum ersten Mal überhaupt ein Auswärtsspiel in einer WM-Qualifikation. Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte eine schonungslose Aufarbeitung an.
Zum Abschluss noch eine ganz kleine Mini-News. Diese Woche ist ein neuer Funk-Podcast rausgekommen und der ist so hörenswert. Es geht um einen sehr persönlichen Einblick auf die feministische Protestbewegung in Iran. Mehr will ich gar nicht verraten, dafür darf Aida nämlich selber zu Wort kommen.
Hi Juri und Paula, hi liebe Die Woche-Community. Ich bin Aida und habe ab dieser Woche einen eigenen Podcast am Start. Der heißt Azizam, die Revolution meiner Mama. In dem Podcast spreche ich mit meiner Mutter über ihre Kindheit und Jugend in Iran, über Freundschaften, aber auch darüber, was die Jinjian-Azadi-Proteste 2022 mit uns gemacht haben. Das waren die Proteste, die ausgebrochen sind nach dem Tod von Jina Amini. Die gab es in Iran und überall auf der Welt. Das war eine feministische Protestwelle. Und die hat viel mit unserer Identität gemacht, also mit unserem Iranischsein und auch mit unserem Deutschsein. Und das Ganze hört ihr im Podcast, diese ganze Identitätsreise, sage ich mal. Die ersten zwei Folgen sind schon online, die nächsten gibt es dann immer dienstags. Die könnt ihr dann hören auf eurer Lieblingsplattform. Bis dann, ciao, ciao.
Ja, ganz liebe Grüße auf jeden Fall, das klingt super interessant. Ich werde auf jeden Fall reinhören.
Ich bin sowas von dabei bei dieser Identitätsreise. Ich liebe, geil.
Ey, ich habe ja letzte Woche schon das Privileg gehabt, hier 10 Minuten über Basketball reden zu dürfen, aber ich kann hier nicht rausgehen, ohne euch ein kurzes Update zu liefern. Und Props an unsere Nazio. Die Jungs haben einfach souverän alle 5 Gruppenspiele gewonnen und stehen jetzt am Samstag im Achtelfinale gegen Portugal. An der Stelle nochmal liebe Grüße an die Jungs von Die mit den Dunks. Ich habe ja letzte Woche schon mit ihnen gesprochen. Checkt auf jeden Fall deren Channel ab, dann seid ihr immer up to date, was bei der Jürgen Basket abgeht.
Und das war's auch schon wieder mit der Folge.
Yes. Hast du noch einen Song, der auf die Liste kommt?
Auf jeden Fall der von SSCO.
Safe, der muss drauf.
Der kommt auf jeden Fall mit drauf.
Mein Nacken tut schon weh vom Kopfnicken, Mann.
Du isst ein Jagdrack-Döner mit Markus Söder. Scheiße.
Ich packe auf jeden Fall noch einen Song vom neuen JLD-Album drauf und vom Blood Orange-Album, das ist letzte Woche rausgekommen.
Dann ein wunderschönes Wochenende. Bleib geschmeidig.
Ciao.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt, wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, weil ich hab das Gefühl. Ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.